Donnell Ryan. Die Stille des Meeres. Aus dem Englischen von Anna Nina Kroll. Ein Diogenes-Hörbuch gelesen von Frederik Böhle. Ich erzähle dir etwas über Bäume. Sie sprechen miteinander. Was sie wohl sagen? Was könnte ein Baum einem anderen erzählen? Bestimmt eine Menge. Wahrscheinlich könnten sie sich stundenlang unterhalten. Einige sind Jahrhunderte alt. Was sie nicht alles zu sehen und zu hören bekommen. Was nicht alles um sie herum passiert. Sie sprechen über unterirdische Gänge miteinander, die Pilze von ihren Wurzeln ausgebahnt haben. Sie senden Zelle für Zelle ihre Nachrichten und das mit einer Geduld, die wohl nur ein Lebewesen aufbringt, das sich nicht vom Fleck rühren kann. Das ist so, als würde ich dir eine Geschichte erzählen und nur ein Wort am Tag sagen. Immer beim Frühstück würde ich es dir sagen, das eine Wort für die Geschichte. Dir dann einen Kuss geben und zur Arbeit gehen, und du würdest zur Schule gehen und hättest von der ganzen Geschichte jeden Tag nur dieses eine Wort. Mehr würde ich dir bis zum nächsten Tag nicht verraten, egal wie sehr du bitten und betteln würdest. Da braucht man schon die Geduld eines Baums, würde ich sagen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ein Baum hungert, wird er von seinen Nachbarn mit Nahrung versorgt. Niemand weiß, wie das funktioniert, aber so ist es. Von den Wurzeln eines gesunden Baums wandern Nährstoffe durch die Pilzgänge zu seinem darbenden Nachbarn, selbst wenn er zu einer anderen Art gehört. Bäume sind lebendig wie du und ich. Sie haben ein langes Leben und wissen so manches. Sie kennen das Gebot, das einzige, was wahr und einzuhalten ist. Welches? Na, das weißt du doch. Ich habe es dir schon oft gesagt. Tu Gutes. Und jetzt schlaf, mein Schätzchen. Morgen ist ein langer Tag. Er blieb auf dem schmalen Treppenabsatz stehen und schaute durch die angelehnte Tür zu, wie sie es sich unter den Laken bequem machte. Er hörte Gewehrsalven aus dem Osten hinter der Stadt, nahe der Front, und er fragte sich, ob es Freudenschüsse waren oder Vergeltungsschüsse oder Schüsse zu Ehren eines gefallenen Kämpfers. Er fragte sich, ob seine Tochter ihm die Lüge abkaufte, dass es eine große Maschine war, die diese Geräusche von sich gab, um die Vögel von den Äckern zu verscheuchen. Es sei nur zu deren eigenem Besten, hatte er ihr erklärt. Wenn man sie nur ließe, würden sie sich nämlich so lange den Bauch vollschlagen, bis sie platzten. Er hörte sie flüstern an sich selbst oder ihre Teddys und Puppengewand, die aufgereiht am Bettrand saßen. Zweifelnd. Kann das wirklich stimmen, was Papa gesagt hat? Dass Bäume mit anderen Bäumen sprechen? Bestimmt. Sonst hätte er es mir doch nicht erzählt. Ob ich das meinen Freunden weitersage, weiß ich noch nicht. Vielleicht behalten wir das für uns. Also, gute Nacht, meine Kleinen. Und dann sagte sie leise, der Reihe nach jeden Namen, fand im Halbdunkel die richtige Schlafposition und schließlich waren nur noch das Zirpen der Zikaden und ihr Atem zu hören und in der Ferne die nächste Gewehrsalve. Die trockene Blätter, die unter den Fußsohlen knistern, zu Staub zerfallen. Und erneut versetzte ihm die Erinnerung einen Stich, so schmerzhaft diesmal, dass er beinahe laut aufgestöhnt hätte. Die Erinnerung daran, wie er gehofft und zu Gott gebetet hatte, dass sie ein Junge werden würde. Der Mond schien durch das Dachfenster über dem Treppenabsatz, tauchte die Stufen in sein kränkliches Licht und Faruk verspürte einen plötzlichen Hass auf dieses tote Ding, das flach und gezeitenhörig über der Erde kreiste, ohne jedes Gefühl. Martha saß am Esstisch, die Unterarme auf der schweren Holzplatte ausgestreckt bis in die Fingerspitzen, vor sich eine Tasse, das Gesicht mit geschlossenen Augen in den aufsteigenden Dampf geneigt. Er dachte daran zurück, wie sie Wochen zuvor auf genau dem gleichen Platz gesessen und sich lebhaft mit einem fremden und gefährlichen Mann unterhalten, wie sie ihn angelächelt und über seine Worte gelacht hatte. Ein kalkuliertes Lachen, um dem Mann zu schmeicheln, zu zeigen, dass sie ihm wohlgesonnen war, dass sie ihm abnahm, was er sagte, die Gründe für sein Handeln glaubte. Faruk hatte diese Unterhaltung durchs Fenster beobachtet, während er im Garten mit einem spindeldürren jungen Mann von vielleicht 20 Jahren rauchte, dem Begleiter des Mannes. Er hatte ungleichmäßige Haut unter dem spärlichen Bartwuchs, Narben von Pickeln, von Akne, die Male des Übergangs zum Mannesalter. Martha hatte mit dem Verantwortlichen sprechen wollen, um einen Eindruck von ihm zu bekommen, sich davon zu überzeugen, dass er über eine gewisse Glaubwürdigkeit verfügte, eine Gesetztheit. Farouk wusste, dass sie ihr Möglichstes gegen die Angst tat, damit sie nicht doch noch hier bleiben und versuchen würde, das Ganze auszusitzen. Dieses bizarre Aufeinandertreffen unvereinbarer Überzeugungen. Dieses kleine Armageddon. Der dürre junge Mann saß schweigend da, schaute hin und wieder hinein zu seinem Boss und der schönen Frau, mit der er sich unterhielt, und wieder zurück zu ihrem Ehemann. Dann grinste er, zog die Brauen hoch und blies den Rauch seiner Zigarette in einem dünnen Strahl nach oben aus. Nickte lächelnd, anerkennend vielleicht oder beruhigend. Vielleicht auch einfach nur, um irgendetwas zu tun. Die Peinlichkeit, das verkrampfte Schweigen zwischen ihnen erträglicher zu machen, es war unmöglich zu deuten. In diesem Augenblick hatte Farouk seine Frau gehasst und konnte doch nicht genau sagen, weshalb. Vielleicht, weil es ihr so mühelos gelang, sich mit diesem undurchsichtigen Mann zu unterhalten, einem Mann, dessen Wort man nicht für bare Münze nehmen konnte, so viel war klar. Er empfand es als Demütigung, vor seinem eigenen Haus sitzen zu müssen, auf einem Hocker unter einem Olivenbaum irgendeinem Idioten zuzunicken und faulen Tabak zu inhalieren, nur weil er ihm angeboten worden war und er nicht abweisend oder gleichgültig hatte wirken wollen. Er war kein selbstsicherer Mann. Er konnte nicht einmal geradeaus gehen, ohne sich Gedanken über seinen Gang zu machen, über das Selbstvertrauen in seinem Schritt. Ob seine Haltung auch männlich genug, sein Händedruck fest genug war, aber nicht so fest, dass er auf die Fremden wie eine unausgesprochene Herausforderung wirkte. Er hatte darauf geachtet, nach der Begrüßung als Erster wegzuschauen, auf dem Boden zwischen ihnen, und dieser winzige Akt hatte ihn klein gemacht, ihn unerträglich schrumpfen lassen. Sie sollte mit gesenktem Blick vor ihm stehen und um Vergebung bitten, weil sie das von ihm angebahnte Geschäft abgeschlossen hatte, weil sie den Umschlag mit dem Geld vom Regal über dem Herd genommen und die Scheine in flachen Stapeln auf den Tisch gezählt hatte, während er mit einem grimassenziehenden Jungen, einem saftstrotzenden, vielsagend grinsenden Jugendlichen draußen sitzen und rauchen musste. Sie war zu weit gegangen. Sie hatte nur über das Boot sprechen, den Mann nach Modell und Herkunft, nach Größe und Erfahrung der Crew fragen sollen. Es war ausgemacht gewesen, dass er sie dazu allein ließ, damit sie sich gewisse Freiheiten herausnehmen konnte und er sie nicht hätte zurechtweisen müssen, weil sie den Mann so unumwunden und unverschämt ansprach. Es war schließlich nicht abzuschätzen, wie empfindlich diese Leute waren, wie so etwas bei ihnen ankäme. Daher hatte er beim Händeschütteln zu dem Verantwortlichen gesagt, »Meine Frau fürchtet sich vor der Überfahrt.« Vor dem Meer. Sie ist noch nie gesegelt, aber sie hat sich belesen. Vielleicht könnten Sie so freundlich sein und ihr ein paar Einzelheiten zum Boot und zur Route geben. Ihr sagen, wie erfahren die Crew ist. Sie kennen das. Sonst kommen wir nicht mal ohne Drama am Hafen an. Und der Mund wurde ihm beim Aussprechen dieser Worte trocken. Der beleibte Mann lachte leise und in seinen Augen tanzte ein Funkeln, als er erwiderte, »Aber sicher doch, mein Freund, ich kenne das.« Ihm stockte noch immer der Atem, als er nun auf der mondbeschienenen Treppe daran zurückdachte und dabei ganz langsam und so leise wie möglich nach unten ging. Seine Frau saß in der lauen Brise, die ihre Bluse aufblähte und wieder an die Haut schmiegte. Und er spürte Millionen kleiner Nadelstiche auf der Stirn, die sich über Hals, Brust und Rücken und die Arme und Beine hinab in seine Hände und Füße ausbreiteten. Und gleichzeitig beschleunigte sein Puls, schlug sein Herz im Takt der sich ballenden Fäuste.